Heute sollte eigentlich der Michael Micic hier stehen. Wir haben getauscht. Ich heute, er in 2 Wochen. Ich sage das deshalb, es ist relativ viel getauscht worden. Also die Infos im Gemeindebrief und im Church Tools, die sind nicht so ganz aktuell. Da sind immer irgendwie andere Leute an anderen Terminen dran. Die Gemeindefreizeit, die hat mich sehr inspiriert, beeindruckt. Die Themen sind mir nachgegangen. Und das eines dieser Themen, ein Teilthema hat mich nicht losgelassen. Dieses Thema, was es heißt, in ihm zu sein. Daniel Schulte hat es beleuchtet und ich habe darüber nachgedacht in den vergangenen Tagen. Und irgendwann war ich an einem Punkt, wo ich dachte, hier hat mir Gott irgendwie etwas gezeigt, mich gesegnet, mich wirklich erfreut und ich möchte euch an dieser Freude Anteil haben lassen und möchte mit euch ein bisschen betrachten, was dieses in ihm, was das bedeutet, in ihm, in Christus zu sein. Ich möchte dazu 2 Verse lesen aus dem Römerbrief, Kapitel 8, Verse 1 und 2. Da schreibt der Apostel Paulus: Also gibt es jetzt keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Denn das Gesetz des Geistes, des Lebens in Christus, Jesus, hat dich freigemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Also er schreibt, dass es keine Verdammnis gibt für bestimmte Leute und die werden beschrieben als diejenigen, die in Christus sind. Und dann redet er von dem Gesetz des Geistes, des Lebens in Christus. Also in Christus zu sein, da gibt es ein Gesetz des Geistes, dieses Lebens, das in Christus stattfindet. Wenn ihr den Epheserbrief mal aufschlagt und mal einfach diese Worte euch anstreicht, in ihm haben wir, und auch den Kolosserbrief mal nach diesen Wörtern sucht, in ihm, also das ist voll davon, was da alles davon steht. Wir wollen einen Teil heute davon anschauen, es wird ja nicht reichen, alles anzuschauen. Aber am Anfang, bevor wir uns diese einzelnen Texte anschauen, möchte ich mit euch kurz überlegen, was es heißt, in ihm zu sein. Also wie wir uns das bildlich vorstellen können. Wer nachher eine bildliche Lektion haben möchte, der geht mal in diesen Raum da hinten rein und guckt sich das gemalte Bild an. Da ist nämlich eine Arche abgebildet, also die Arche Noah. Und die Arche Noah, die ist ein Bild, ein Gegenbild dazu, was es bedeutet, in ihm, in Christus zu sein. Die Arche, ein Bild, ein Symbol für Christus. Und jeder, der in die Arche reingeht, der ist gerettet. Den ergreift nicht das Wasser und bringt ihn nicht um. Und so ist jeder, der in ihm, in Christus ist oder in ihn hineinkommt, ist gerettet. Aber nicht nur gerettet, es sind auch noch ein paar andere Dinge, die da für ihn gelten, für uns gelten. Das Besondere daran, an diesem in ihm, ist, dass wir im Gegensatz vielleicht zu diesen Viechern, die da reingegangen sind, wobei die sind auch von Gott reingeführt worden, wir können uns da nicht selber reinbringen, sondern es steht tatsächlich geschrieben im 1. Korintherbrief, und zwar im Kapitel 1, Vers 30, aus ihm aber kommt es, und damit ist jetzt Gott der Vater gemeint, aus ihm aber kommt es, dass ihr in Christus Jesus seid. Also es ist der Entschluss Gottes und es ist das Wirken Gottes, dass er uns versetzt in Christus hinein. Das kannst du nicht selber machen. Es gibt eine initiale Bedingung sozusagen, nämlich die Bekehrung. Und Gott tut auf diese Bekehrung hin dann dieses Wunder, dass er uns in ihn, in Christus hinein versetzt. Und jetzt gibt es bestimmte Wirkungen, die das hat, wenn wir in ihm sind. Die zentrale Wirkung ist die, dass uns alles das zugerechnet wird, was für Jesus gilt. Das heißt, was der Vater an Jesus tut, das tut er an dir, wenn du in ihm bist. Also wenn die Arche, um in diesem Bild zu bleiben, über die Wellen schaukelt und du in der Arche bist, dann schaukelst du halt auch, ja? Das heißt, alles, was mit der Arche passiert, das passiert mit dir. Alles, was mit Christus passiert, das passiert mit dir. Alles, was für Christus gilt, das gilt für dich. Und dieses Wunder oder diese Reichweite, die entfaltet der Apostel Paulus im Galaterbrief. Und zwar in dem Kontext, dass er erklärt, warum der Segen Abrahams für uns gilt. Ist ja gar nicht so selbstverständlich. Wir sagen halt, naja, wir sind irgendwie Nachkommen Abrahams und irgendwie gilt der Segen für uns. Aber warum denn eigentlich? Und da steht im Galaterbrief 3, Vers 13 und 14, Christus hat uns losgekauft von dem Fluch des Gesetzes, indem er ein Fluch für uns geworden ist. Denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der am Holz hängt, damit der Segen Abrahams in Christus Jesus zu den Nationen komme, damit wir die Verheißung des Geistes durch den Glauben empfingen. Also Jesus hat uns vom Fluch des Gesetzes losgekauft mit einem ganz bestimmten Ziel, nämlich damit der Segen Abrahams zu uns kommt. Und nicht einfach zu uns, sondern in Christus zu uns. Der Abraham hat ja einen Segen verheißen bekommen von Gott. Und dieser Segen war ja verheißen, wem? Seinem Nachkommen. Und der Paulus, der erklärt im Galaterbrief, Kapitel 3, Vers 16, dass da nicht steht, seinen Nachkommen, wie bei vielen, sondern seinem, mit M, Martha, M, seinem Nachkommen, wie bei einem. Und das ist Christus. Also ich lese euch diesen Vers vor. Dem Abraham aber wurden die Verheißungen zugesagt und seiner Nachkommenschaft, also bis zu diesem Moment würdest du denken, das sind viele. Er spricht nicht und seinen Nachkommen wie bei vielen, sondern wie bei einem, Doppelpunkt, und deinem Nachkommen. Und der ist Christus. Das heißt, der Segen, der dem Abraham zugesagt wird, und dieser Segen, der in seinem Nachkommen in Erfüllung gehen soll, dieser Nachkomme ist Jesus Christus. Der Segen wurde also auf Jesus Christus verheißen. Und deswegen gilt der Segen dem Nachkommen, nämlich Jesus. Und jetzt gilt eben etwas weiteres noch, nämlich, dass wenn du in Christus bist, dann gilt für dich derselbe Segen. Das, was für Christus gilt, das ist das, was für dich gilt. Und deswegen sagt er, er hat uns losgekauft, damit der Segen Abrahams in Christus zu den Nationen komme. Der kommt nicht einfach so direkt zu den Nationen, also zu uns, sondern er kommt dadurch zu uns, dass wir in Christus sind und Christus der Nachkomme ist und für ihn dieser Segen gilt. Das ist Stellvertretung. Der Segen gilt eigentlich jemand anderem, nämlich Jesus, aber er wird mir zugerechnet, weil ich in ihm bin oder wenn ich in ihm bin. Diese Verheißung, die dem Abraham gegeben wurde, war ja Gerechtigkeit aus Glauben und ewiges Leben. Im Römer 4, Vers 3 steht, was sagt die Schrift? Abraham aber glaubte Gott, und es wurde ihm zur Gerechtigkeit gerechnet. Also der Segen, der Abraham versprochen bekommen hatte, war Gerechtigkeit aus Glauben, ewiges Leben. Und die Schrift sagt uns noch, Empfang des Heiligen Geistes. Das war dem Abraham als Segen zugesagt worden. Und jetzt kommt dieser Segen zu uns, wenn wir in Christus sind. Ich habe jetzt einfach mal eine kleine Liste gemacht, und die ist nicht vollständig, aber dass wir uns einfach mal so einen Eindruck bekommen davon, was die Bibel davon sagt, wenn es darum geht, in Christus zu sein. Was heißt das? Was sind da die Inhalte? Epheser 1, Vers 7. In ihm, also in Christus, haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Vergehungen nach dem Reichtum seiner Gnade. Also wenn du in ihm bist, dann hast du Erlösung, dann hast du Vergebung der Sünden. Epheser 1,11. Und in ihm haben wir auch ein Erbteil erlangt, die wir vorherbestimmt waren, nach dem Vorsatz dessen, der alles nach dem Rat seines Willens wirkt. In ihm haben wir einen Erbteil erlangt. Und von Jesus wird gesagt, dass er Erbe ist. Und es wird über uns gesagt, wir sind Miterben Christi. Deswegen nennt er uns Brüder. Das bedeutet, das Erbe, das Christus erbt, das ist das, das erben wir auch. Wir sind Miterben mit ihm. Wir haben ein Erbteil erlangt, wenn wir in ihm sind. Epheser 1,13. In ihm seid auch ihr, nachdem ihr das Wort der Wahrheit, das Evangelium eures Heils gehört habt und gläubig geworden seid, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist der Verheißung. Ja, da steht, in ihm seid ihr versiegelt worden. In ihm. Epheser 2,22. Und in ihm werdet ihr auch mit auferbaut zu einer Behausung Gottes im Geist. Die Behausung Gottes ist der Tempel. Wir werden aufgebaut zu einem lebendigen Tempel aus lebendigen Steinen, wenn wir in ihm sind. Epheser 3,12. In ihm haben wir Freimütigkeit und Zugang in Zuversicht durch den Glauben an ihm. Wir haben Freimütigkeit und Zugang zum Thron der Gnade zu kommen, zu Gott direkt zu kommen, ohne irgendeinen ein Zwischenglied, zu einem Mittler und zu jeder Zeit, wenn wir in ihm sind. Kolosser 2,9-10. Denn in ihm, also in Christus, wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Und da sagen wir, ja, Amen. Der Vater, die Gottheit, sie wohnt in Christus. Und jetzt steht hier in Vers 10, und ihr seid in ihm zur Fülle gebracht. Zu dieser selben Fülle. Die Gottheit wohnt in Christus. An anderer Stelle lesen wir, der Geist Gottes wohnt in uns. Und dann wird beschrieben, es ist der Geist Christi, der in uns wohnt. Und dann heißt es, dass Christus in uns wohnt. So wie der Vater in aller seiner Fülle in Christus wohnt, so wohnt Gott in uns und wenn wir in ihm sind. Das ist gewaltig, oder? Kolosser 2,11, da ist davon die Rede, in ihm seid auch ihr beschnitten worden mit einer Beschneidung, die nicht mit Händen gemacht ist. Das ist die Wiedergeburt. In ihm sind wir wiedergeboren. Kolosser 2,12, mit ihm begraben in der Taufe, in ihm auch mit auferweckt durch den Glauben an die wirksame Kraft Gottes, der ihn aus den Toten auferweckt hat. Also wenn du in ihm bist, dann bist du auch mit auferweckt. Durch die Wiedergeburt bist du bereits auferstanden und du wirst eine zweite Auferstehung, die leibliche, noch erleben. Ein kurzer Abriss davon, was es heißt, in ihm zu sein. Ich möchte an dieser Stelle uns Psalm 1 lesen. Und während ich ihn lese, achtet mal bitte darauf, was da in euch passiert, welche Gedanken ihr zu diesen Worten habt. Glücklich der Mann, der nicht folgt dem Rat der Gottlosen, den Weg der Sünder nicht betritt und nicht im Kreis der Spötter sitzt, sondern seine Lust hat am Gesetz des Herrn und über sein Gesetz sinnt, also nachdenkt, Tag und Nacht. Er ist wie ein Baum, gepflanzt an Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und dessen Laub nicht verwelkt. Alles, was er tut, gelingt ihm. Nicht so die Gottlosen, sondern sie sind wie Spreu, die der Wind verweht. Darum bestehen Gottlose nicht im Gericht, noch Sünder in der Gemeinde der Gerechten. Denn der Herr kennt den Weg der Gerechten, aber der Gottlosen Weg vergeht. ich würde echt gerne wissen, was ihr jetzt gedacht habt. Glücklich der Mann, der nicht folgt dem Rat der Gottlosen, den Weg der Sünder nicht betritt, nicht im Kreis der Spötter sitzt, Lust hat am Gesetz des Herrn, das mosaische Gesetz, unter anderem die 10 Gebote, Tag und Nacht darüber nachdenkt. Wer ist dieser Mann? Also da steht doch glücklich der Mann, der. Wer ist dieser Mann? Wer ist dieser Glückliche? Naja, von ihm steht geschrieben, der macht voll 6 Dinge. Der folgt nicht dem Rat der Gottlosen, der betritt nicht den Weg der Sünder, der sitzt nicht im Kreis der Spötter, der hat Lust am Gesetz, an den 10 Geboten und er denkt sogar noch Tag und Nacht darüber nach. Also ich bin froh, wenn ich über einen Psalm betend einschlafen kann. Wer wird hier beschrieben? Wirst du hier beschrieben? Also wer nachsinnt, nachdenkt, das bedeutet ständig vor Augen haben. Im Josua Kapitel 1, Vers 8 heißt es, dieses Buch des Gesetzes soll nicht von deinem Mund weichen und du sollst Tag und Nacht darüber nachsinnen, damit du darauf achtest, nach alledem zu handeln, was darin geschrieben ist, denn dann wirst du auf deinen Wegen zum Ziel gelangen und dann wirst du Erfolg haben. Wisst ihr, was das Tragische ist? Dann wirst du zum Ziel gelangen, dann wirst du Erfolg haben, wenn du das alles tust. Und wir wissen, dass man das nicht kann, dass das keiner geschafft hat. Wer kann das? Wer ist dazu in der Lage? Und dann noch Tag und Nacht. Aber da steht halt nun mal glücklich der Mann, der das alles kann. Ja. Und was ist mit den anderen? Die sind halt nicht glücklich. Wenn wir die Bibel so lesen, dann haben wir ein Problem, weil wir uns nämlich dann unter das Gesetz stellen. Wenn man nicht den Weg, wenn du nicht den Weg der Gottlosen folgst, dann kannst du nicht glücklich sein. Wenn du nicht den Weg der Sünder betrittst, kannst du nicht glücklich sein. Wenn du nicht im Kreis der Spötter sitzt, wenn du dort sitzt, kannst du nicht glücklich sein. Und wenn du keine Lust am Gesetz des Herrn hast und nicht Tag und Nacht darüber nachdenkst, dann kannst du nicht glücklich sein. So steht es hier geschrieben. Und dann gilt auch das irgendwie nicht. Ja, alles, was er tut, gelingt ihm. Du kommst nicht ans Ziel, du hast keinen Erfolg. Wer ist dieser Mann, über den hier gesprochen wird? Das Wort, was da steht, im Hebräischen, das ist das Wort Ish, für Mann. Und das heißt nicht Mensch, sondern das heißt Mann, also wirklich Mann im Sinne von nicht Frau, also Mann im Sinne von der Männliche. Dieser eine Männliche, der von 1. Buch Mose an angekündigt wird. Und dann entfaltet die Schrift, wer dieser Männliche ist. Und sie entfaltet es in Psalm später, nämlich Psalm 2, Vers 7. Lasst mich die Anordnung des Herrn bekannt geben. Er hat zu mir gesprochen, mein Sohn bist du, heute habe ich dich gezeugt. Und der Hebräerbrief, der zitiert diesen Vers, diesen Psalm, und er erklärt, dass Jesus Christus dieser Sohn ist, von dem hier die Rede ist. Im Hebräer 1, Vers 5 steht, denn zu welchem der Engel hat er jemals gesagt, mein Sohn bist du, ich habe dich heute gezeugt und wiederum, ich werde ihm Vater und er wird mir Sohn sein. Der Schreiber des Hebräerbriefs, der hatte mit folgender Irrlehre zu tun. Da gab es Leute, die haben Psalm 8 zitiert und die haben gesagt, Jesus kann nicht Gott sein. Und die haben es damit begründet, dass sie gesagt haben, da steht doch im Psalm 8, dass er unter die Engel erniedrigt wurde. Ja, aber wenn er Gott ist, kann das nicht sein. Da kann er nicht unter die Engel erniedrigt sein. Und die machen genau das, was der Teufel mit Jesus in dieser Versuchungsgeschichte gemacht hat. Die kommen wirklich mit der Bibel unterm Arm daher und zitieren eine Stelle aus dem Alten Testament, um zu belegen, dass Jesus nicht Gott sein kann. Und dann sagt ihm der Schreiber des Hebräerbriefs diesen Leuten, dieser Irrlehre, guckt mal die Schrift an, was da wirklich steht. Ihr versteht sie nicht, ihr lest da einen Buchstaben, aber ihr versteht die Bedeutung nicht. Lest mal, was da in Psalm 2 steht. Lest mal, was da steht. Und er erklärt ihnen, wir sehen Jesus, der ein wenig unter die Engel erniedrigt war, wegen des Todesleidens. Der Grund, warum er unter die Engel erniedrigt wurde, war wegen des Todesleidens, weil er Mensch wurde. Und Psalm 2, Vers 7, mein Sohn bist du, heute habe ich dich gezeugt. Dieser Psalm, der redet von der Menschwerdung Jesu. Und dann steht hier in 2, Vers 12, küsst den Sohn, dass er nicht zürne und ihr umkommt auf dem Weg, denn leicht entbrennt sein Zorn. Glücklich alle, die sich bei ihm bergen. Die sich bei ihm bergen. Wer ist dieser ihm? Ja, die Schrift sagt es, es ist der Sohn. Es ist Jesus, von dem hier geredet wird, der Mensch wird. Und dieser jenige ist glücklich. Und dieser jenige, der glücklich ist, der ist deshalb glücklich, weil der Sohn glücklich ist. Dieser Sohn, dieser Mann, der glücklich ist im Psalm 1, dem alles gelingt, weil er eben nicht im Kreis der Spötter sitzt, ist Jesus. Jesus ist nie im Kreis der Spötter gesessen. Er ist nie dem Rat der Gottlosen gefolgt. Er hat nie den Weg der Sünder betreten. Er hatte seine Lust am Gesetz des lebendigen Gottes. Und er hat darüber nachgesinnt, Tag und Nacht. Dieser Mann, von dem hier die Rede ist, das ist Jesus. Und dieser Mann ist glücklich, weil er in der Lage ist, alles das zu tun. Und deshalb die Verheißung des Glücklichseins in ihm in Erfüllung geht. Und wenn du in ihm bist, dann bist du auch glücklich. Weil du in ihm bist. Und warum? Weil der Psalm sagt, dass du dann nicht umkommst. Wenn du in ihm bist, dann kommst du nicht um. Dann bist du so wie in dieser Arche, wenn du da reingehst, bist du gerettet. Du kommst nicht um. Wer den Sohn hat, hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, der hat das Leben nicht. So steht es im 1. Johannes 5, Vers 12. Wer den Sohn hat, hat das Leben. Und der erste Johannesbrief, der sagt noch was Zweites. Der sagt nämlich, dass das Leben im Sohn ist. 1. Johannes 5, 11. Und dies ist das Zeugnis, dass Gott uns ewiges Leben gegeben hat. Und dieses Leben ist in seinem Sohn. Ja, sein Sohn hat Leben. In ihm ist das Leben. Und wenn wir in ihm sind, dann haben wir dasselbe ewige Leben. Und dieses Leben, das schützt dich. Das Leben in ihm schützt dich. Jeder, der in ihm ist, wird nicht verloren gehen. Bei diesem Thema ist mir aufgefallen, wenn ihr nochmal diese Stellen aus dem Epheserbrief und Kolosserbrief Revue passieren lasst, ja, was wir in ihm haben, Erlösung, Vergebung, Erbteil, versiegelt mit dem Heiligen Geist, Tempel Gottes, Freimütigkeit, Zugang zum Vater, auferweckt, Anteil an der Auferstehung. Das sind alles Dinge, die du nicht fühlen kannst. In ihm zu sein, ist in erster Linie kein Gefühl. Das kannst du nicht empfinden mit deiner Emotion. Vielleicht löst diese Wahrheit bei dir eine Emotion aus, das ist was anderes. Aber in ihm zu sein, ist in erster Linie kein Gefühl. Sondern es ist eine Tatsache. Und diese Tatsache, die kannst du entweder glauben oder eben nicht glauben. Wenn man Jesus darum gebeten hat, dass er einem die Schuld vergibt, und dann gesagt hat, zugestimmt hat, ich will, dass du sagst, wo es in meinem Leben lang geht. Und wenn du sagst, geh, dann gehe ich. Wenn du sagst, stopp, dann bleibe ich stehen. Wenn ich ihm, in Anführungszeichen, erlaube, mich zu regieren, Da nennt die Bibel das Bekehrung. Also dieser Vorgang, dass man seine Schuld bei ihm vergeben haben möchte und sieht, es geht nicht anders als bei ihm und sagt, du sollst über mich regieren. Das nennt die Bibel im Kern Bekehrung. Und das ist etwas, was du nicht fühlen kannst. Du kannst nur glauben, dass er es ernst meint, wenn er sagt, ich vergebe dir die Sünden, wenn du mich darum anrufst. Und ich bin bereit, dich zu leiten, zu regieren, wenn du das willst. Das kannst du entweder glauben und dann Ja sagen oder eben nicht glauben und sagst halt nicht Ja. Aber das kann man erstmal nicht fühlen. Aber die Schrift sagt eben, was dann eine Folge davon ist. Und diese Folge ist im Kern auch erstmal kein Gefühl. Sie sagt, dass wenn du in Christus bist, dann bist du bei ihm vollkommen angenommen. Völlige Annahme bei Gott. Ob du einen Fehler machst oder nicht, das spielt überhaupt keine Rolle. Es ändert nichts daran, dass Gott dich angenommen hat. Und noch etwas. Er schaut mit einem wirklich freundlichen Angesicht auf dich. Warum? Weil er mit diesem freundlichen Angesicht auf Jesus schaut, auf seinen Sohn schaut. Und wenn du in ihm bist, dann gilt genau das Gleiche für dich, was für Jesus gilt. Das heißt, du brauchst dir das Wohlgefallen bei Gott nicht mehr verdienen. Das freundliche Angesicht nicht durch irgendwelche Aktionen zu verdienen. Es steht dir alles zu, einfach deshalb, weil du in Christus bist. Und das kannst du nur glauben. Und wenn du es glaubst, dann kommst du zur Ruhe. Dann hörst du nämlich auf, Dinge zu tun, weil du meinst, dass du nur dann den Segen bekommst. Wenn wir verstehen, dass wir in Christus sind, dann verstehen wir, dass wir den ganzen Segen, der dem Abraham zugesagt worden war, den ganzen Segen, den haben wir. Es gibt nichts, was du durch irgendwelches Verhalten da noch vervollkommnen könntest. Es ist alles da. Erlaubt mir ganz kurz ein persönliches Zeugnis, das ist mir also bis heute in Erinnerung, ich weiß nicht, war da vielleicht 7, 8, 10 oder 10 Jahre, keine Ahnung, also jedenfalls ein Kind. Und die Situation war, dass meine Großmutter und meine Tante, die waren bei uns, und meine Tante hatte mir ein Geschenk mitgebracht. Und ich weiß nicht mehr, was da passiert ist, aber auf jeden Fall, ich bin irgendwie unglaublich wütend geworden und gegenüber meiner Großmutter absolut ausgetickt. Und das war also so extrem, dass ich ihr ein paar Mal ans Schienbein getreten habe. Die hatte dann ein paar blaue Flecken danach. Und also meine Tante hatte das Geschenk in der Hand, wollte es mir geben. Ja? Und da dachte ich so, also das wäre jetzt wirklich konsequent, wenn sie da sagt, also das war jetzt so daneben, das stecken wir jetzt wieder ein, das machen wir irgendwie vielleicht gar nicht oder ein andermal. Und sie gibt es mir. Und diese Szene, die hat mich, also wirklich, die hat mich über, also bis heute ist die mir in Erinnerung als ein, ja, vielleicht unvollkommenes, aber als ein Bild dafür, dass der Segen, das Geschenk, ja, du hast es bekommen, es ist da und es wird dir nicht weggenommen, es ist einfach da. Natürlich ist es gut, wenn man sich entsprechend anders verhält. Und ich erinnere mich an diesen Satz von Daniel, wo er sagt, wo Christus drin ist, kommt Christus raus. Ja, das ist einfach so. Wenn wir in ihm sind, wenn Christus in uns ist, wenn wir mit ihm leben, dann passiert etwas. Aber es ist für mich ein unglaublicher Segen geworden, zu glauben, zu verstehen, dass ich nichts tun kann, um mehr völligere Annahme bei Gott zu bekommen, als ich sie jetzt schon habe. Er schaut jetzt schon freundlich auf mich und ein Fehltritt ändert nichts daran. Ich wünsche euch, dass Gott euch an diesem Punkt segnet, Ruhe schenkt und euch euer Herz wirklich zur Anbetung bringt. Amen.